Hallo und schön, dass ihr dabei seid hier beim Informationsbeitrag rund um das Thema Seenotrettung. Ich bin Sarah.
Und ich bin Christoph. Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid hier bei der zweiten Sendung. Wir haben uns hier gedacht, wir machen einfach mal eine Sendung, in der wir ganz allgemein rund um das Thema Seenotrettung informieren. In der letzten Sendung haben wir dazu schon mal hier in Deutschland reingeschaut, was denn eigentlich die Parteien, die gerade über die Ampelkoalition verhandeln, was die eigentlich in ihren Wahlprogrammen rund um das Thema Seenotrettung schreiben. Was da so ein bisschen rauskam am Ende war, dass eigentlich alle auf ihre eigene Art und Weise eine europäische Lösung suchen. Und da hatten wir dann also am Ende der letzten Sendung überlegt, naja, wie kann so eine europäische Lösung eigentlich aussehen? Und da wollen wir heute zusammen reinschauen. Also mal schauen, Christoph, lass uns mal ganz bei den Basics anfangen. Die EU, was für Organe gibt es da eigentlich?
Also wenn es um die legislativen Prozesse geht, dann spaltet sich die EU auf in drei verschiedene Organe. Das ist das Europäische Parlament, die EU-Kommission und der Ministerinnenrat.
Okay, und kannst du noch mal ein bisschen ins Detail gehen?
Ich fange mal mit dem Europäischen Parlament an. Das ist das, was alle 5 Jahre gewählt wird. Zuletzt 2019. Man kann davon sprechen, dass es hier die Vertretung aller Völker und Nationen innerhalb der Europäischen Union ist. Das Europäische Parlament ist das größte multinationale Parlament der Welt mit insgesamt 705 Abgeordneten aus 27 Nationen, die insgesamt 450 Millionen BürgerInnen der EU vertreten. Und dann gibt es eben die Ausschuss- und Fraktions- und Gremienarbeit. So ähnlich wie im Bundestag ist das die eigentliche legislative Operation, die stattfindet. Es gibt insgesamt so an die 20 Ausschüsse und Subausschüsse. Die bereiten eben die Inhalte der Plenarsitzungen dann vor, die dann nur noch abschließend diskutiert werden sollen. Dann gibt es eben die Kommission. Die Kommission ist eine Gruppe, in der eine Vertretung aus jedem Mitgliedsland, also aus allen 27 der Europäischen Union, zusammenkommen. Geleitet eben aktuell von Ursula von der Leyen. Ihre Aufgabe ist, Vorschläge zu entwerfen, die dann im Endeffekt zu europäischen Rechtsvorschriften werden sollen. Dann gibt es noch den Ministerinnenrat. Das sind alle regierenden Minister unter der Leitung der Ratspräsidentschaft. Das war ja zuletzt auch unter anderem Deutschland.
Gut, das heißt, die Organe der EU sind das Parlament, der Ministerinnenrat und die Kommission. Und wir haben jetzt schon so ein bisschen ein besseres Bild davon, was eigentlich diese einzelnen Organe machen und woraus sie bestehen. Und jetzt hast du gerade schon so ein bisschen über Beschlüsse gesprochen und ich frage mich, was gibt es denn eigentlich für Beschlussformen?
Es gibt Richtlinien und Rahmengesetze, das sind also eher Empfehlungen, die sind nicht unbedingt rechtlich bindend. Diese Empfehlungen werden von der EU verabschiedet und werden dann innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten im Parlament, wie bei uns eben im Bundestag, dann nochmal diskutiert und eben verabschiedet oder abgelehnt. Verordnungen wiederum sind sofort geltende gesetzliche Regelungen.
Du hattest jetzt gerade gesagt, es gibt grob zwei Gruppen von Beschlussformen. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also wie ist der Weg dahin, bis was beschlossen wird in der EU?
Das gängigste Verfahren ist das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Die Kommission legt eine Initiative vor. Erlassen werden die Gesetze dann letzten Endes allerdings vom Parlament und dem Rat. Im besten Fall wird eine Initiative von der Kommission in der sogenannten ersten Lesung erst vom Parlament und Ministerinnenrat durchgecheckt und verabschiedet. Zweite Lesung werden dann eben Ministerinnenrat und Parlament revidieren. Dritte Lesung, Vermittlungsausschuss, sorgt für Kompromisse.
Ist ja schon schön auch, dass alle drei Organe irgendwie in diese ganzen Prozesse eingebunden sind. Denn die ganzen Ampelparteien, die wünschen sich ja diese europäische Lösung. Und es ist ja schön zu hören, dass wir so eine europäische Lösung in der Theorie zumindest effizient gestalten können. Aber schauen wir da nochmal ins Detail rein. Was heißt denn eine europäische Lösung, wenn es um das Thema Seenotrettung geht? Also was liegt da gerade auf dem Tisch? Was passiert da? Was erhoffen sich die Ampelparteien da?
Also da kann eigentlich nur Bezug genommen werden auf den im September 2020 veröffentlichten neuen Asyl- und Migrationspakt. Oder das Asyl- und Migrationspaket, besser gesagt. Mhm. Das die Kommission einen Tag nach dem Brand in Moria veröffentlicht hat. Da habe ich mir mal die Pressemitteilung angeschaut und man kann sagen, die erste Seite ist eigentlich ein einziges in sich Gedrehe von Termini zur Verbesserung und zum Aufbau von Vertrauen zwischen einzelnen Mitgliedsländern, Solidarität und gemeinsamer Hilfe, aber ohne so einen richtig konkreten Vorschlag, was passieren muss, damit einfach die Asyl- und Migrationspolitik in sogenannten geordneten und humanitären Bahnen stattfinden kann. Mhm. Gesagt wird, es braucht verbesserte und schnellere Verfahren in allen Mitgliedstaaten, wenn es um Asyl und Migration, gerade mit Blick Arbeitsmigration geht. Es sollen integrierte Grenzverfahren entstehen. Das bedeutet, dass es detaillierte Screenings der Gesundheit, der Arbeitstauglichkeit und der einzelnen verschiedenen Dokumente, die vorliegen müssen, geben muss. Das bedeutet, ähnlich wie am Flughafen, sollen alle Menschen durch so ein Entry-Exit-System mit Fingerabdrucksystem erst registriert werden. Man will also quasi diejenigen voneinander unterscheiden, die wegen Asyl kommen oder die den Fachkräftemangel zum Beispiel bei uns in Deutschland ausgleichen könnten. Zur Verteilung schreibt diese Kommission jedoch lediglich, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten geschlossen handeln sollen und ein breites Spektrum an Instrumenten nutzen können. Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Drittstaaten bei der Rückübernahme. Es geht im Wesentlichen um den Vorschlag flexibler Beiträge. Das bedeutet, Mitgliedstaaten können sich selbst dazu entscheiden, ob sie an der Umverteilung und Aufnahme sich beteiligen wollen oder aber die Finanzierung der Rückführung übernehmen wollen, in Zusammenarbeit mit besagten Drittstaaten. Das Problem ist, dass eben diese Drittstaatenarbeit wieder lediglich fokussiert wird vom Arbeitsmigrationsrecht. Ein EU-Rückkehrkoordinator soll dabei unterstützen, eben Fachkräfte von Asylbeantragenden zu unterscheiden. Ausschließlich wird eigentlich über Rückführung gesprochen. Legale Migration soll zwar stattfinden und zunehmend gemonitort werden, aber dies soll nur strukturell durch einen in Drittstaaten installierten Fachkräftepartnerschaftspakt organisiert sein. Also auch hier lediglich der Blick auf Arbeitsmigrationsrecht. Wenn man sich jetzt anguckt, wie der aktuelle Stand ist, dann kann man sagen, dass es einen ganz wesentlichen Ausschuss zu der ganzen Thematik gibt. In der Kurzform auf der Seite des EU-Parlaments heißt der LIBE, Liebe-Ausschuss. Das ist der für bürgerliche Freiheiten, Justiz und innere Sicherheit. Und das ist also der, der jetzt quasi in erster Lesung diesen Kommissionsvorschlag diskutiert und Änderungen einfordert. Die haben das auch gemacht. Die haben eine Studie in Auftrag gegeben. Ja, und das ist tatsächlich so, dass die Ergebnisse dieser Studie, das waren Lesungen und semi-standardisierte Interviews mit verschiedenen legislativen Organen innerhalb dieser Prozesse, früherer Studien oder auch ein breites Literatur- und Aktenstudium über die aktuelle Lage, die sind zu dem Punkt gekommen. Die EU-Kommission hat nette Vorschläge, die völlig am Thema vorbeiziehen und leider auch wenig Klarheit und bindende Rechtsvorschriften vorschlagen, sodass eine erste Lesung das quasi eigentlich unmöglich macht zu bestätigen. Dieser Liebe-Ausschuss hat sich auch einen Tag bereits nach dieser Veröffentlichung der Initiative dazu geäußert und da auch schon kritisiert, dass das Dublin-System zum Beispiel weiter bestehen soll, dass die Wirksamkeit der flexiblen Beiträge auf jeden Fall zu kritisieren ist. Alles muss ja immer mit Geld gemacht werden im Endeffekt. Im Juli 2021 konnten Parlament und Ministerrat allerdings in erster Lesung sich auf die Installation des 2021 bis 2027 bestehenden Asyl- und Migrationsfonds einigen. Das sind gesammelt 10 Milliarden Euro. Circa 6,5 Milliarden Euro davon gehen an den Schutz der Außengrenze unter Einhaltung der Menschenrechte. Da soll es eben um Visapolitik gehen, Search and Rescue Operations. Also zwei Drittel der Gelder gehen insgesamt an die Länder, die von den Geflüchtetenströmungen eher stärker betroffen sind, sogenannte Erstaufnahmeländer. Dort stehen den Menschen, den Ländern ca. 6.000 Euro pro Person eigentlich zu. Wo die Gelder aber im Endeffekt richtig hingehen, steht nirgendwo. Und ja, wer das kontrollieren soll, auch nicht. Also ein Drittel, das andere Drittel der Gelder, wird zentral von der EU koordiniert und dann wieder für die geregelte Überführung der Geflüchteten in weitere Länder benutzt und eben in den Schutz der Außengrenze investiert, unter anderem Frontex. Kritisiert wird auch dieser Kommissionsbeitrag bereits von Amnesty International und Pro Asyl, die eben feststellen, dass zum Beispiel dass Menschenrechtsverletzungen in Libyen und der Türkei überhaupt nicht erwähnt werden, wie ein Umgang damit stattfinden soll. Es gibt keine konkreten sogenannten Resettlement Orders, also wie eine Umverteilung in geordneter Art und Weise, auf die zum Beispiel die Grünen sich berufen, stattfinden soll. Ja, es ist im Wesentlichen eine rhetorische Aufforderung zu mehr Solidarität, ohne rechtliche Bindung.
Okay, es klingt alles nicht so richtig rosig. Christoph, was müsste denn passieren, dass sich wirklich was ändert?
Was gut war zu lesen, dass zum Beispiel dieser Liebe-Ausschuss diesen dürftig formulierten ersten Initiativentwurf der Kommission wirklich knallhart überprüft. Dass dort eine gewisse Wissenschaftlichkeit eingebunden wird und dass eben hier auch noch weitere Forderungen und konkrete Änderungsvorschläge drinstecken. Sie weisen nachdrücklich darauf hin, eine Kritik gibt es auch für die noch bestehenden haftähnlichen Bedingungen, unter denen die Menschen erstmal ausharren müssen, um in diesen Screening-Verfahrens da 5 Tage im Durchschnitt stecken zu bleiben. Sie verweisen auch darauf, dass Frontex-Berichte in der vergangenen Legislatur ziemlich mangelhaft waren und fordert eine konsequente Strafverfolgung auf. Das bedeutet also, es gibt Organe, die sehen die Defizite und die fordern auch, dass dagegen vorgegangen wird. Jetzt habe ich mich ganz schön in die EU und die Entscheidungsprozesse reingefuchst und habe darüber so ein bisschen den Blick für das Aktuelle verloren. Sarah, wie ist es denn aktuell? Wie ist die Lage im Mittelmeer? Was berichten einzelne Seenotrettungsorganisationen der zivilen Seenotrettung?
Genau, also seit unserer letzten Sendung ist da ganz schön viel passiert und ich habe das alles so ein bisschen zusammengetragen und hoffe, es gibt so einen kleinen Überblick. Also es gibt da zum einen die Organisation SOS Mediterranee und die haben das Schiff Ocean Viking und hat am 2.11. 44 Personen gerettet. Am gleichen Tag dann nochmal 94 Personen. Das heißt, insgesamt hatten sie 139 Personen an Bord. Und dann haben sie einen Tag später weitere 106 Personen aus internationalen Gewässern vor Libyen gerettet und hatten dann 245 Personen an Bord. In der Nacht vom 4.11. hatten sie dann nochmal 69 Personen aufgenommen nach einem Seabird-Alarm. Also Seabird ist so ein Flugzeug, so ein Beobachtungsflugzeug. Und dadurch hatten sie einen Alarm bekommen, haben dann nochmal 69 Personen aufgenommen. Das heißt, sie hatten 314 Personen an Bord. Und davon mussten dann mehrere auch über die Tage hinweg dann aus medizinischen Gründen evakuiert werden. Schauen wir mal weiter zu den anderen. Wie sieht es da aus? CI hat gerade das Schiff CI 4 draußen. Und das Schiff CI 4 war zusammen mit dem Schiff Rise Above, das ist ein Schiff von der Mission Lifeline. Die haben sich zusammengetan. Da gab es am 31.10. vom Alarmphone einen Alarm. Sie konnten dann noch beobachten, wie die libysche Küstenwache vor Ort war und 27 Personen illegal zurückgebracht hat nach Libyen ins Bürgerkriegsland. Spannend auch, dass die CI 4 beobachtet hat, dass ein Frontex-Flugzeug am Himmel war. Besatzung der CI mutmaßt, dass Frontex mindestens diesen illegalen Pushback gesehen hat, wenn nicht sogar irgendwie beteiligt war, also den irgendwie aus der Luft koordiniert hat. Am 2.11. hat die CI 4 dann zusammen mit der Rise Above in insgesamt 5 Einsätzen 325 Menschenleben gerettet. Und da waren 153 Kinder dabei. Es gab dann am 3.11., also einen Tag später, einen erneuten Einsatz und auch da wurden wieder 72 Personen gerettet. In der Nacht vom 3.11. bis zum 4.11. haben CI und Mission Lifeline mit ihren Booten insgesamt über 400 Personen gerettet. Als die Rise Above ankam am Unglücksort, da ist bereits Wasser in das Boot gelaufen. Und es waren schon Menschen abseits der Boote einfach im Meer ohne Rettungswesten und die mussten wirklich aus dem offenen Meer gerettet werden. Es war so schlimm, dass eine Person sogar an Bord reanimiert werden musste. Es war aber erfolgreich und die Person hat auch überlebt. Das heißt, es waren am Ende mehr als 800 Menschen an Bord. Und es lief dann so ab, also die hatten das eben in einem koordinierten Einsatz gemeinsam gemacht, Mission Lifeline und CI. Die Rise Above, also das Schiff von Mission Lifeline, ist die ganze Zeit mitgefahren. Die Personen waren an Bord von dem Schiff CI 4 und die haben sich gegenseitig unterstützt, weil klar, wenn da 800 Menschen an Bord sind, da braucht es Verpflegung, da braucht es Platz, da braucht es Decken und so haben die sich eben einfach ergänzt. Und am 6.11. haben sie dann endlich, also ich meine, wir reden da immerhin über eine Differenz von 3 Tagen, wo einfach 800 Menschen mitten auf dem Meer auf einem Schiff einfach bleiben mussten, haben sie die Erlaubnis bekommen, nach Trapani einzufahren und da durften sie dann auch einlaufen. Und am 15.11. hat das Schiff von CI, also die CI 4, dann wieder den Hafen in Burania erreicht. Und da wird das Schiff jetzt wieder aufgefüllt und wieder fit gemacht, weil die Mission ist jetzt erstmal beendet. Ich meine, die haben ja auch einiges zu tun gehabt und müssen das Schiff jetzt wieder eben fit machen. Und dann wird es bereit gemacht und dann fährt die CI 4 aber auch wieder auf die nächste Mission. Mission Lifeline hat aber noch ein weiteres Schiff, und zwar die Marva, und die ist gerade auf der Atlantikroute. Dann schauen wir weiter zur Organisation von Sea-Watch. Die Sea-Watch 4 ist ausgelaufen aus Buriana und dann am 16.11. im Mittelmeer angekommen. Am 17.11. wurde ein Seenotfall gemeldet und da kam dann das zivile Rettungsschiff Geo Barent. Das war in der Nähe, aber es war zu spät. Weil die 10 Personen, die an Bord waren, von denen konnten nur noch die Leichen gerettet werden. Weil Sea-Watch eigentlich 6 Stunden vorher die Behörden alarmiert hat. Was am Ende passiert ist, 99 Menschen wurden gerettet von Sea-Watch und von 10 Personen konnten nur noch die Leichen geborgen werden. Am 21.11. wurden sie wieder alarmiert und sie haben weitere 102 Personen aufgenommen. Das heißt, sie hatten dann 295 Gäste an Bord. Und dann, das ist Stand heute, heute ist der 21.11., jetzt sind sie auf der Suche nach einem sicheren Hafen. Und das dauert ja immer ein paar Tage, bis ihnen dann irgendein Ort zugewiesen wird, an dem sie die Menschen dann endlich an Land bringen können. Die Organisation Mare Librum hat ein Schiff, das heißt Mare Librum. Die sind auch wieder auf See und die sind eigentlich in einem Gebiet vor Lesbos unterwegs. Und da war ganz spannend, da wurde ihnen von den griechischen Behörden verboten, da weiter unterwegs zu sein mit dem Schiff, obwohl es eigentlich keine rationale Begründung dafür gibt. Dann gibt es noch die Nadia, das ist ein Beobachtungsschiff, kein Rettungsschiff von der Organisation Rescue Ship. Und die ist gerade auch im Einsatzgebiet Mittelmeer unterwegs und hat da auch schon den ganzen November über in verschiedenen Momenten eben dafür gesorgt, dass es eine Erstversorgung gibt und dass es dann eine Evakuierung gibt von Menschen in Seenot. Es war jetzt ganz schön viel, aber im vergangenen Monat ist auch echt dolle viel passiert. Mhm. Und es zeigt, wie wichtig die Arbeit eigentlich ist. Absolut. Von diesen zivilen Seenotrettungsorganisationen. Die Arbeit lebt davon, dass Menschen sich engagieren, dass Menschen dabei sind. Und darum geht es in der nächsten Sendung. Christoph, kannst du da einen kurzen Ausblick geben?
Ja, wir wollen euch kurz vor Weihnachten und vielleicht kurz vorm Jahreswechsel vorstellen, welche Initiativen und Projekte es so grob gibt und wie ihr die im Einzelnen unterstützen könnt. Wenn ihr jetzt Interesse habt, euch weiter zu informieren, empfehlen wir euch auch bei der nächsten Ausgabe wieder einzuschalten. Und wir wünschen euch bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Hier waren Sarah
und Christoph.
Denn man tau.